Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Dem Schweizer Techpod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Der Tech-Podcast von Digitech.
Folge 242 vom Techtelmechtel, dem Tech-Podcast von Digitech. Ich bin hier Florian Bodocki und ich habe eine grossartige Runde wieder bei mir, wie ich finde. Aus der wichtigsten Stadt im Kanton Zürich, nämlich Winterthur, begrüßen wir Samuel Buchmann.
Heute, oh, das ist ein super, super Intro.
Aus der schönen und nicht zu unterschätzenden, mit tiefen Mieten ausgestatteten Ostschweiz, aus St. Gallen, Michelle Brändle. Oder die Brändle Michelle.
Man hört auf mit dem.
Und aus dem
jeder nimmt den Telefon so ab.
Und aus dem Epizentrum von der Schweizer Autotune-Szene, nämlich Spreitenbach, das Manchild Luca Fontana.
Aus dem Epizentrum Punkt von der Schweiz.
können wir schnell die Umfrage machen? Wer nimmt das Telefon ab mit zuerst mit Nachnamen und dann Vornamen?
Im Emmental, ich bin ja in Burgdorf aufgewachsen, dort gibt es das schon noch.
Ja.
Also du würdest sagen, es ist altertümlich, oder?
Nein, es ist... Also in Ungarn übrigens auch. In Ungarn ist das total üblich, dass man den Nachnamen zuerst
sagt. Die ungarische Vorfahren.
Zuerst den Nachnamen und dann der Vorname. Oder wie sagen die?
Genau, also vielleicht ist es jetzt zum Erklären, damit das unsere Zuhörer überhaupt unter Luca überhaupt verstehen. Michel hat am Montag das Telefon abgenommen mit Brändle Michel. Und wir haben in der Reaktion alle uns gefragt, ob das normal ist. Genau. Und haben gefunden, sie ist jetzt vielleicht zu den Schwinger beitreten oder so, aber auch nicht, oder?
Hey, auf Italienisch sagst du weder noch, du sagst einfach nur pronto.
Also, genau.
Ja,
ja, und wir kommen auch pronto mit unseren News zu euch. Wir reden heute über den Verkauf von James Bond von der Familie Broccoli zu Amazon. Dann erzählt euch der Samuel etwas über Sigma BF, die neue Vollformatkamera. Und ich rede über Apple und das Vereinigte Königreich, wo gerne eine Backdoor hat, dass sie jedes iCloud-Backup weltweit können auslesen können. Im Big Screen reden wir über The Gorge. Ohne der Spielregel gibt es Aloft, auch Michelle gespielt hat. Aber wir starten natürlich mit unseren News.
News. News aus der Tech-Welt.
Luca, macht sich der Jeff Bezos im ersten Amazon-Bond gerade selber zum Supervillain?
Zum Blow Bosefeld. Ja, wer weiß. Für viele Fans sieht es schon ein bisschen so aus. Weil die Woche, oder beziehungsweise letzte Woche, die ist zu Ende gegangen, ein bisschen mit einem Paukenschlag. Es ist ja nicht so, dass James Bond nicht schon vorher zu Amazon gehört hätte, muss man sagen. Amazon hat die ikonischen, legendären Filmstudios, MGM, die mit dem Loi am Anfang, muss man fast sagen, ja schon 2021 gekauft und damit auch unter Umständen die Filmrechte an James Bond. Darum, das ist eigentlich schon lange bei Amazon gewesen. Bis jetzt hat aber zum Deal immer gehört gehabt, dass die Familie Broccoli, das ist so eine italo-amerikanische Familie, wie soll ich sagen, wie die Hälfte an den kreativen Rechten von James Bond behalten. Also, dass sie quasi wie mitreden dürfen, wie es mit dem James Bond weitergeht. Und warum ist das so? Weil die Familie Broccoli eigentlich die war, oder damals der Albert. Danke. Der Albert Kubi, Chubby, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Broccoli. Der hat das damals eigentlich in den 60er Jahren, wo er zusammen mit dem Sean Connery James Bond in Kinos gebracht hat, er hat eigentlich James Bond gross gemacht in der Kinowelt. Das ist ja eine Romanverfilmung und er war der, der das ins Kino gebracht hat. Und seitdem ist eigentlich die Familie Broccoli immer sehr, sehr, sehr eng verbunden mit jedem einzelnen James Bond-Film. Und wo der Broccoli, der Senior Broccoli, gestorben ist, ist sein Vermächtnis an seine zwei Kinder übergegangen, Barbara Broccoli und ihre, was haben wir denn, Stiefbrüder. Habe ich jetzt gerade seinen Namen nicht parat, sorry. Anyway, sie haben quasi seit der Mitte 90er Jahre, vor allem mit dem Start von James Bond mit dem Pierce Brosnan, haben sie das Vermächtnis Bond weitergeführt und halt immer dafür gesorgt, dass das sehr, sehr im Geiste von ihrem Vater weitergeführt wird. Und sie haben das, glaube ich, auch recht erfolgreich gemacht, würde ich sagen. James Bond ist schon mehrmals tot gesagt worden, oder man hat mehrmals gesagt, James Bond hat eigentlich nichts mehr verloren in der heutigen Kinolandschaft. Der ist überwunden, der ist überholt, der ist veraltet, der ist altmodisch, der ist sexistisch, der ist ein Dinosaurier, der ist was weiß ich, alles Mögliche. Aber sie haben erstens mal mit dem Pierce Brosnan 1995 hat James Bond quasi wie schon mal soft rebootet, sehr, sehr erfolgreich mit GoldenEye. Mm-hmm. Und wo man dann mit dem Pierce Brosnan, also ist eigentlich immer einer von den Besten, oder? Und wo man mit dem Pierce Brosnan wieder am gleichen Punkt gekommen ist, in, ich glaube, was ist das gewesen? No Time, nein, The World Is Not In, nein, das ist noch ein bisschen spät, egal. Wo man mit dem Pierce Brosnan wieder am gleichen Punkt gekommen ist, hat man mit dem Daniel Craig wieder ein Reboot geschafft. Übrigens mit dem gleichen Regisseur, der den Reboot auch schon mit 1995 mit GoldenEye gemacht hat. Also man hat genau gewusst, was man macht. Man hat es zweimal rebootet und sehr erfolgreich. Tja, und jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt. Der Daniel Craig ist ja kein James Bond mehr. Wir müssten das Franchise wieder neu rebooten. Jetzt aber redet Amazon mit der Jeff Bezos und seit 4 Jahren kommt man überhaupt nicht vom Fleck. Immer wieder gibt es Unruhe hinter den Kulissen. Offenbar verstärkt man sich überhaupt nicht. Man ist überhaupt nicht auf dem gleichen Nenner, was ein James-Bond-Film ausmacht. Der Jeff Bezos, der ist natürlich, also der Jeff Bezos oder sagen wir mal Amazon-Studios, die würden wahrscheinlich am liebsten eine Art des James-Bond-Cinematic-Universe aufgleisen mit ganz vielen Spin-Offs und vielleicht noch da ein James-Bond-Kinofilm auf Amazon, irgendeine Serie über den Q oder wie M.M. geworden ist oder keine Ahnung, Tochter von James Bond, whatever. Oder? Also es ist wie so, am liebsten würde die Marke so richtig melken und Barbara Broccoli...
Ein Game oder so.
Ja, Games hat es ja auch immer schon gegeben, aber sagen wir mal, sie würde die Marke... Ich muss auch sagen, die Marke ist ja schon vorher gemelkt worden. Ja, ich meine, James Bond ist der Inbegriff vom Kommerz und vom Product Placement, also vom Platzieren von Produkten in einem James Bond-Film. Das ist schon fast wie ein Ritterschlag, wenn eine Marke ihr Getränk schnell einszene oder das Auto oder die Uhr oder was auch immer in einem James Bond-Film rein kann platzieren. James Bond ist immer schon hoher Kommerz gewesen, aber
kostet auch ein Brett, oder?
Ich würde sagen, ist echt das teurer oder zum beim Super Bowl eine Werbung schalten?
Gute Frage. Das müssen wir jetzt mal recherchieren. Das ist eine gute Frage. Was war jetzt der Paukenschlag? Das natürlich, letzte Woche hat offenbar die Familie Broccoli oder Barbara Broccoli das Handtuch geworfen und gesagt, wissen Sie was, ich bin das, macht ihr, was ihr damit wollt. Also sie hat das nicht so gesagt, aber...
genau so gemeint.
wahrscheinlich so gemeint, weil ihr Statement ist sehr trocken war und sehr emotionslos und sehr so, ja, es wird Zeit, dass sie sich neue Projekte zuwendet und damit zieht sie sich zurück. Und kaum ist der Tweet rausgemacht, der Jeff Bezos selber, oder die Meldung rausgemacht, der Jeff Bezos selber einen Tweet auf X, eine Umfrage an die Welt, wer soll den neuen James Bond spielen, bitte Kommentar in den Schreiben.
Ja, das ist so...
Ich kann einfach nur sagen, Albus Dumbledore pusht schon meine Boundaries hart, aber wenn sie jetzt einen Ami als James Bond casten, dann rasch die aus. Ich glaube, es steht nicht zur Debatte, aber wer weiß.
Ist ein bisschen rassistisch gegenüber, weiß nicht, Amis?
Nein, es geht nicht. Nein. Weil, also weißt du, ja. Mir ist es, die Ethnie ist mir völlig wurscht. Es geht nur um den Spruch.
Ja.
Die Ethnie oder die Herkunft oder so.
Aber ist kann ja ein Amerikaner kann doch auch oft.
Also nein, kann er nicht.
Dass sie kann er nicht.
Nein.
Oh,
umgekehrt geht das sehr gut.
Der Tom Hardy gängt, oder? Hey, wer wäre
Tom nicht? Hardy wäre okay.
Der fände ich jetzt richtig top.
Tom Hardy wäre in Ordnung, ja.
Ja, dann mal schauen. Also steht jetzt da voll in den Startlöchern, dass sie jetzt einen neuen James Bond suchen da?
Ja, es ist ja schon die Ewigkeit. Also da ist ja schon jenes so Casting-Gerücht. Man hat auch schon vom ersten schwarzen Bond geredet, vom ersten
weiblichen Bond.
Der Idris Elba fand ich genial.
Schwarze weiblichen Bond, habe ich gemeint, sei das nächste.
Schwarze weibliche Bond.
Ja, also
sie haben ja... Nach dem letzten Film wäre es gar nicht so abwegig. Ja, genau.
Oder? Haben wir ja schon gehabt eigentlich, in No Time to Die. Sie ist halt einfach...
Und sie als so Nachfolgerin so quasi hat schon noch Sinn gemacht. Also ich meine, sie arbeitet so ein bisschen auf der Ahne mit dem.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich einfach innerhalb von dieser Story. Dort hat es so funktioniert. Okay. Ja, vielleicht auch schon. Aber ich habe so das Gefühl, eigentlich, also No Time to Die ist vor 4 Jahren rausgekommen. Ich hoffe, ich spoilere nicht. Aber eigentlich mit dem Ende von dem James Bond-Film ist es so ein klarer Abschied von Daniel Craig gewesen und für mich auch irgendwie von dieser Kontinuität. So à la, die Story ist abgeschlossen und jetzt fängt wieder wie in einer Parallelwelt neu. Ich meine, James Bond war immer schon so ein bisschen so, eigentlich jeder Schauspieler hat eine Art, ist ein eine Fortsetzung, aber irgendwie auch wieder ein so sein eigenes Ding gewesen. Also ich meine, James Bond,
ja.
60 Jahre. Ja, so halb, früher, halb.
Außer das grauenvolle Comeback von Sean Connery für, wie heisst der Bond, der in
James Lazenby.
Der James Lazenby, genau, stimmt. Das war eigentlich mehr Kontinuität gewesen, oder? Vom Sean Connery.
Der ja, genau.
Ja, aber Connery Reboot. Hat ja dann ein inoffizielles Comeback gegeben.
Ja, was war das? Never Say Never? Oder Diamonds Are...
Diamond, ja. Ja, Diamonds Are Forever.
Ist das Diamonds gewesen?
Ja,
das ist plötzlich das in den 80er ist er plötzlich noch einmal gekommen.
In den 80er? Ich weiß. 1971 gewesen. Ich habe da die Liste mal aufgemacht.
Die Alten kenne ich nicht. Die sind mir wirklich zu sexistisch gewesen. Ich habe später mal wieder reingeschaut und habe nach 10 Minuten wieder abschalten.
Ja, das war eine andere Zeit.
1983.
Das hat mich in der aktuellen auch ein bisschen kritisiert, glaube, dass das wie so die Fortsetzungen mehr sind. Dass es das wie so nicht einfach einzelne Filme sind, sondern dass du schon fast musst den letzten auch gesehen haben, damit du die ganze Story verstehst. Und früher sind es ja schon mehr. Sie sind irgendwie einfach nüpf gewesen, aber es sind schon recht eigenständige Storys gewesen. Und das war ein bisschen Kritik gewesen. Oder jetzt am Daniel Craig dieser Reihe sozusagen.
Ja, Kritik oder. Ich finde auch genau das, was James Bond
spannend super.
Gemacht hat.
Also ich würde sagen, eigentlich macht es doch auch Sinn, oder, wenn du die gleiche Figur hast, dass sie in dieser Welt irgendwie so eine Story hat.
Weil sie haben es nicht übertrieben, oder? Sie haben es nicht gemolken, wie es Disney macht, seitdem sie Streamingdienst gestartet haben und du wirklich musst irgendwie 20 Serien und Filme und alles, sondern es sind immer noch, wie viele Daniel Craig-Filme gibt es? 4 oder 5? Oder ich kann es jetzt nicht. Aber
freust du uns?
5.
Über 10 Jahre verteilt, mehr oder weniger. Irgendwie so, oder? Ja. Also es ist sehr, sehr zumutbar.
Also mehr, viel mehr. Es ist, Daniel Craig ist 2006 hat er angefangen, das ist schon sehr lange her.
Krass.
Und 21 ist der letzte rausgekommen, also das sind 15 Jahre. Wow. Er ist am längsten James Bond gewesen von allen.
Ja, heftig, ja.
Das denkt man eben gar nicht, oder?
Nein.
Ja, weil du hast Roger Moore im Kopf, der irgendwie
mehr gemacht,
20 Filme gemacht.
Aber die sind halt dort sind sie halt noch jedes Jahr oder vielleicht jedes zweite Jahr ist da einer gekommen und jetzt ist es natürlich
halt auch ganz größer geworden. Ja, es ist halt auch ganz etwas anderes gesehen. Oder?
Machen wir noch eine Umfrage von wer ist euer Top-Bond oder Rangliste?
Die ersten Daniel drei. Daniel Craig.
Okay, Luca, Daniel Craig, Platz 2.
Pierce Brosnan.
Ja, ich muss auch auf Pierce Brosnan, weil mit ihm bin ich aufgewachsen. Das war mein Kindheitsbond.
Und Nummer 3 für dich, Luca?
Und dann gehe ich auf Sean Connery.
Okay. Michelle?
Hey, ich bin vor allem bei Pierce Brosnan und dann Daniel Craig. Die anderen habe ich nicht so gefühlt.
Okay, also dann gibt es jetzt Platz 1 und 2 bei dir. Und Flo?
Ich glaube, es sind auch die drei. Es ist jetzt noch schwierig, zum Rangliste zu machen. Der Punkt ist halt...
Ja, gut, du hast jetzt Gun to your head.
Sagen wir Brosnan, yes. Connery, Craig. Okay. Aber das liegt einfach daran, dass ich möchte zu meiner Verteidigung noch sagen, ich habe sehr früh Bond geschaut mit meinem Grossvater. Ja. Ich bin ohne Shit in der dritten Klasse gesehen oder so. Und ich finde halt einfach beim Brosnan auch schon, aber vor allem auch beim Craig, Skyfall und Casino Royale und alle anderen habe ich so wahnsinnig generische Actionfilme gefunden. Sie sind schon unterhaltsam gesehen und so, aber ich habe es von dem.
Buh.
Ja.
Mir, es ist glaube schon so, oder? Dort, wo quasi die Kindheitserinnerungen hast, dort hast du wahrscheinlich
den
Bezug und dazu.
Genau. Und mein erster Bond ist tatsächlich ein Connery gewesen, und nachher aber dann schon GoldenEye. Ja. Weil im Gegensatz zu euch jungen Schnufo habe ich das im Kino gesehen, beim Launch.
Oh, wow.
Der Herrgott weiss, wie mich mein Opa dort reingeschmuggelt hat. Aber.
sehr schön. Bei mir ist es Craig, ich finde den wirklich gerade best. Dann, aber der Klassiker, dann der Sean Connery und dann auch, glaube ich, der Pierce Brosnan.
Ja. Ja, der Sean Connery ist halt schon eben. Man muss es wirklich mit einer anderen Linse anschauen, wenn man die Filme
absolut.
Ja, ich glaube, es ist eine andere Zeit.
Sonst ist es grauenhaft.
Aber das ist halt das Original.
Und vor allem, ich muss sagen, jetzt kommen wir noch zu Film. Mit Abstand mein Lieblingsbond von allen. Wie viele Filme sind es mittlerweile, Luca? 35 oder was?
25.
25. Mein ist. From Russia with Love, also aus Liebesgrüße aus Moskau. Das ist der zweite. Gerade nach dem Dr. No. Und das ist so eine richtige, noch so eine Ost-West Blockagenten. Es hat auch ein bisschen Action drin, aber es ist halt wirklich so ein Spionage-Thriller, noch so richtig original.
Hey, mein Lieblingsfilm, wie du überrascht hast, ist keiner von denen, oder ist lange Zeit keiner von denen mit den drei, die ich vorher erwähnt habe, sondern Cello. Der mit dem Timothy Dalton. Heisst du überhaupt Cello? Ich habe ihn so als...
So Grillenziappen. So.
Ich habe ihn als Kind habe ich ihn immer Cello genannt. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt ein James Bond-Titel ist. Ich glaube, es ist... es müsste, glaube ich, der Hauch des Todes sein. Es müsste, glaube ich, der Hauch des Todes sein. Es ist irgendwie mit so einer Cellistin als Bond-Girl. Und irgendwie es hat eine Szene drin...
dort, wo noch. Ja. Hauch des Todes, ja.
Ja, das, ja. Sorry. Ich sehe in meinem Kopf als Kind, ich habe nur Cello gespeichert. Das ist für mich immer der James. Und ich habe genau gewusst, von welchem Bond-Film. Ja. Lange Zeit mein Lieblings-James Bond-Film.
Ja. The Living Daylight.
Bond-Girls könnte man auch noch ein bisschen philosophieren. Ah,
mhm.
James Bond.
Oh, ja, das ist ein slippery slope, Michel.
okay, also.
ja.
Ja, okay, let's go.
Also ist jetzt das ist jetzt so, jetzt sind die recht bei Amazon und genau. Jeff Bezos sucht quasi per Umfrage den nächsten James Bond. Mhm. Barbara Broccoli ist aus. Weiss man denn, wer jetzt also die neue kreative Leitung übernimmt? Gibt es da irgendwie Gerüchte? Oder?
Nein, ich habe noch gar nicht gelesen in der Richtung. Ich glaube, da ist ein ganzer Think Tank wahrscheinlich im Hintergrund bei Amazon dran. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine neue kreative Person gibt, wie es vorher halt Broccoli war, Barbara. Laut Umfrage von Jeff Bezos, bin ich in die Kommentarspalte schauen, führt Henry Cavill im Moment.
Yes!
Ja,
yes.
Das wird nicht passieren. Also ich hoffe, es wird nicht passieren. Weil das ist genau das Problem. Jetzt hast du die Recht weg von der Barbara Broccoli, die halt das so strategisch gemacht hat und halt sich Bonds gesucht hat, wo sie ja gewusst hat, hey, ich kann sie ein bisschen formen, ein bisschen entwickeln, die sind noch genug jung. Und jetzt gehst du halt einfach, jetzt kommt der Jeff Bezos, macht eine Umfrage, das ist so Elon Musk-Style, oder ja, mache eine Umfrage, wer... Was auch immer. Anyway, und dann hast du halt Leute, wo klar, dann ist der Henry Cavill, vor allem so in dieser Twitter-Bubble, ist natürlich mega beliebt. Er ist auch ein super Schauspieler. Ich mag den Henry Cavill, absolut. Top-Schauspieler.
Und ich habe ihn in Codename Uncle oder The Man super. From Uncle, habe ihn sensationell perfekt gefunden. Und aber er hat auch so ein Persiflage auf einen James Bond-Agent.
Voll. Er ist ein super Schauspieler, aber er passt. Er macht eben genau keinen Sinn, weil er ist zu alt, er hat schon viel zu viel Profil. Er hat schon quasi so eine Rolle gespielt. Er hat viel zu viel Ballast schon.
Ich würde sagen, man kennt ihn in viel zu viel anderem, als dass er so wirklich nur noch so in der
Welt. Und das ist jetzt genau das Problem. Oder jetzt ist das so die Kommerzialisierung. So die, also gut, Kommerzialisierung ist sehr lang gewesen, aber auch die Demokratisierung, sage ich jetzt mal, von etwas, was du eben nicht demokratisieren sollst. Weil es braucht eine kreative Vision, es braucht jemanden, der das wie ein Ziel hat vor Augen. Und das ist halt dynamisch nicht das, wo die Allgemeinheit am Anfang denkt, dass es das Beste ist. Also du musst eigentlich quasi den Leuten sagen. Sie wissen gar nicht, was sie wollen.
Genau. Und ich glaube, genau die zwei Castings von den letzten zwei Bonds, Pierce Brosnan und Daniel Craig, beide sind unheimlich umstritten gewesen. Ja. Pierce Brosnan ist kein Brit, er ist ein Ire und Daniel Craig ist blond und der James Bond ist nicht blond. Und überhaupt,
ja, aber der Connery ist auch blond gewesen.
Ja, es ist, ich sage einfach nur, das sind auch damals schon unheimlich umstrittene Entscheidungen gewesen und beide haben im ersten Film eigentlich mehr oder weniger sofort abgeliefert und die Menschen für sich gewonnen. Und ja, es ist kein, wenn es eine Popularitätsumfrage wäre, wäre es jemand anders gewesen, aber ich glaube, für das, was man hat wollen machen und wie es dann am Schluss rausgekommen ist, hat man die perfekte Entscheidung getroffen und das macht mir schon ein bisschen Sorgen jetzt, ja, wie wird das jetzt, werden wir jetzt irgendeinen Popularitätsentscheid bekommen und dann ist es halt einfach gerade der populärste Schauspieler, der im Moment gerade in der Bubble angesagt ist, Bond Girl wird, keine Ahnung, Zendaya sein, weil die ist irgendwie auch in jedem Film, oder? Und das ist wirklich
Tom
so.
Tom Holland und Zendaya, da wäre doch
ein genau, Tom Holland wird James Bond, Zendaya wird Bond Girl. Das wäre das Nächste, oder so Zeugs.
Also, Tom Holland ist... Hey, der sieht einfach aus wie 12.
Ja, aber er ist auch schon der Nathan Drake und das ist für mich eine völlig komische,
ja, und Bond Girl ist dann seine Nanny. nein, also ich weiß nicht. Dann eher noch der Daniel Radcliffe.
Oh wow.
Oder der Simon Pegg.
Speaking of baggage.
Otto, hear me out. The Charlie Hunnam.
Was?
Okay. Von Sons of Anarchy. Er ist ja. Engländer.
Ah, oh Gott.
Er ist Engländer. Er ist gerade ein bisschen etwas über 40.
Ist das der mit den langen blonden Haaren? Also lang.
Also im so Links schon, ja.
In Sons of Anarchy hat er lange blonde Haare gehabt. Ja. Ja. Er ist so ein.
In jedem Guy Ritchie-Film dabei.
In dem.
Guy Ritchie-Regisseur. Boah, Leute, wenn da entsteht etwas.
Oh Gott.
Jetzt schreiben wir einen Bezos. Guy Ritchie als Bond-Regisseur. Ja.
Oh mein Gott, Guy Ritchie. Aber für mich ist eben. Codename Uncle ist eigentlich schon gewesen, was, wenn der Guy Ritchie einen James Bond-Film gemacht hätte. Und das ist super gewesen dort, aber bitte macht das nicht in echt.
Genau.
Ah ja.
Ja.
Ja, also ich bin voll bei dir. Ich habe da grosse Sorgen, dass es ein Marvel-Äquivalent gibt, Rings of Power.
Ja, das fürchte ich auch. Warten wir es ab, wer da kommt. Aber viel hängt vom Bond ab, denke ich.
Ja.
Von der Schauspielerwahl. Gut, hey, dann gehen wir doch weiter. Samuel, es gibt eine neue Vollformatkamera.
Ja, Schlagzeilen oder Breaking News, es gibt eine neue Kamera. Es gibt ganz viele neue Kameras immer wieder. Warum ist sie speziell, warum reden wir darüber? Sigma hat eine neue Kamera vorgestellt. Und Sigma ist so eine Marke, die kennen viele Leute nicht oder höchstens mal von Objektiv. Habt ihr Sigma kennt?
Ja, aber jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich einfach in dieser Bubble bin.
Ich will sagen, Flo. Also ja. Nein, aber Luca. Das heisst ja auch okay. Nicht viel bei mir. Nicht.
Eben, ja. Hey, gehört, aber ich
bin selber nicht so.
Eben genau, nein, weißt du, wenn ich jetzt sage, ja, kennt ihr Sony, dann sagen alle ja, kennt ihr kennen, ja, klar. Sigma ist eine relativ unbekannte Marke, was die Kamera anbelangt. Und sie haben jetzt irgendwie gefunden, das klassische Konzept von einer Kamera, das werfen wir komplett über den Haufen. Und wir bringen etwas ganz Neues. Das klassische Konzept, das sich jetzt über die Jahrzehnte etabliert hat, das ist so eine größere schwarze Kamera mit ganz vielen Knöpfen und die hat so eine gewisse Form mit einem Grip und funktioniert auf eine gewisse Art. Und das hat sich jetzt über lange, lange Zeit etabliert. Und du hast heute eigentlich so die Wahl, sage ich mal, zwischen drei Kameratypen, wenn du jetzt neu kaufst, eben entweder die klassische mit einem Griff und ganz vielen Knöpfen. Dann gibt es so die Retro-Kameras, sage ich mal, die sehen einfach aus wie die alten Filmkameras, haben meistens keinen Handgriff und sehen so ein bisschen schlichter aus, haben aber auch viele Knöpfe oder ein Smartphone und dazwischen gibt es eigentlich nichts. So, und Sigma findet jetzt, sie macht so etwas zwischendurch und sie haben Sigma BF vorgestellt. Das steht für Beautiful Foolishness. Macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Ich habe ein Interview gesehen mit dem CEO, das war ganz interessant. Was macht die Kamera aus? Oder sie ist eigentlich radikal simplifiziert. Also sie ist wie, du musst dir vorstellen, so ein Aluminiumblock. Einfach so ein Block halt, ein rechteckiger. Und dort hat es hinten dran ein Display, vorne dran ein Mount für ein Wechselobjektiv. Und hinten dran zwei, drei Knöpfe und that's it. Also es ist extrem simplifiziert. Du hast, glaube ich, noch vier, fünf Knöpfe oder so, um das Nötigste einstellen, oben dran Auslöser und mehr gibt es nicht mehr. Und ich würde sie so beschreiben, als es ist wie so eine Kreuzung zwischen einem Smartphone und einer modernen Kamera. So etwas zwischendrin.
Also die Größe ist schon immer noch so ein bisschen Systemkamera. Es ist irgendwie eine spiegellose, oder?
Genau, es ist eine spiegellose Systemkamera. Und sie hat eben auch einen Vollformat-Sensor drin, also eine so ausgewachsene Größe vom Sensor. Der hat eine super Bildqualität, hat eine gute Bildqualität, ist, glaube ich, 24 Megapixel. Ist jetzt nicht mega speziell, das gibt es in ganz, ganz vielen anderen Kameras auch. Aber gleich halt, es ist nicht schlechter als bei einer klassischen Kamera. Das Ding ist sehr leicht, das ist knapp 400 Gramm ohne Akku, mit ist es ein bisschen mehr, das ist relativ wenig für eine Kamera. Und es soll sich so ein bisschen anfühlen wie... Ja, ich mache halt den Vergleich zum MacBook Pro, haben da ganz viele andere Leute gemacht, wo die Kamera angelangt haben, hat also die gleiche Haptik, weißt du, das Aluminium.
Aluminium, ja.
Genau, und vorne hat es ein bisschen Grip und so, aber sie ist jetzt nicht besonders ergonomisch, so wie es aussieht. Aber sie sieht einfach toll aus, sie sieht richtig geil aus, gibt es in Schwarz und in Silber, und vor allem in Silber ist halt so etwas, das hast du jetzt einfach noch nie gesehen, und darum ist Sigma jetzt mal in den Schlagzeilen, wo sonst nie in den Schlagzeilen ist. Das ist einfach schon recht eine lustige Story. Und eben, du kannst über die Knöpfe kannst Sachen verstellen, aber du kannst dir ein bisschen vorstellen, glaube wie etwa wie wenn du ein iPhone bedienst eigentlich. Also weißt, du kannst Einstellungen machen, musst aber für das vielleicht in ein Menü rein oder kannst nur so die wichtigsten Sachen kommst direkt dazu. Und die Hauptidee ist eigentlich eher, dass du einfach die Kamera kannst in die Hand nehmen, abdrucken und sie macht mehr oder weniger
also alles so ein bisschen selber. Also so wie beim Smartphone, wo man sich gewöhnt ist, dass es genau automatisch einstellt. Ist
genau.
Okay.
Und dass halt nicht mehr so viel manuell einstellst, dass auch weniger Bedienungselemente hast, weniger, wo dich ablenkt, ist natürlich dann die Idee. Oder?
Ja. Und jetzt, interessant habe ich auch gefunden, dass es hat ja wie keinen Kartenslot, es hat den internen Speicher.
Genau, es hat eigentlich fast nichts mehr. Also es ist wirklich radikal so aufs Minimum reduziert. Es hat kein Speicherkartenslot, es hat keinen Audioanschluss, was du schon mal gesagt hast, für Mikrofon zum Filmen. Kein Blitzschuh, um irgendetwas anzuschliessen. Sie hat keinen optischen Sucher, also um sie als Auge heben. Das finde ich persönlich sehr schade, aber das ist halt auch so Smartphone-Style. Was sie leider auch nicht hat, ist ein Bildstabilisator im Body. Also du brauchst ein stabilisiertes Objektiv, wenn du etwas längere Verschlusszeiten machen willst. Und es ist einfach so die Antithese zu all den anderen modernen Kameras heute, die halt vollpackt sind mit so vielen Features, wie du irgendwie kannst reinbringen kannst. Wenn du jetzt eine moderne Sony-Kamera kaufst. Oder, ja, also sonst eigentlich alle. Das ist
ganz krass.
Genau, das sind Computer in Kameraform. Und dort steckt einfach alles drin, was du irgendwie kannst reinpacken kannst. Und es hat ganz viele Knöpfe, wo du direkt zu den Funktionen kommst. Und das hat schon einen Sinn. Oder wenn du das als ein Arbeitsgerät brauchst, dann bist du froh um das.
Genau, ich wollte gerade sagen, es ist ein Arbeitsgerät und es braucht ja eine gewisse Haptik und so, dass es irgendwie eben ergonomisch ist und so. Ich habe wirklich das Gefühl, Sigma tendiert schon eher so ein bisschen, dass es einfach visuell gut aussieht. Also ich weiß nicht genau, was denn so, ob es nur Marketingstrategie ist, um mal zu sagen, hey, wir suchen mal irgendwie ein anderes Konzept, als man normalerweise macht. Oder ob das sonst einen tieferen Sinn hat, weil wenn ich jetzt da als Arbeitsgerät benutze, würde mich da glaube ich mega stören, es ist so mega kantig alles.
Es ist extrem kantig, es ist sicher nicht so bequem, ich habe es jetzt nicht in die Hand gehabt, aber das ist sicher so. Es ist kein Arbeitsgerät, es ist ja nicht als Arbeitsgerät gedacht, das muss man gerade mal so ausschicken. Wenn du mit einer Kamera arbeitest, jetzt, wie mir irgendwie Produktbilder machst, oder du bist wirklich Fotografin, Fotograf und machst, machst Hochzeitsfotografie, dann gehst du ganz sicher nicht mit dieser Kamera dort an, das wird nie passieren. Oder? Es ist wirklich gedacht als... Der CEO hat im Interview gesagt, er sieht es ein bisschen als Weekend-Kamera.
Oder als, ich wollte fragen, für wer ist denn die Kamera?
Weekend-Kamera.
Also Weekend-Kamera.
So die, die genug Geld haben, um mal so eine Woche in die Karibik fliegen oder so.
Ja, genau. Also ja, der Preis, muss man auch sagen, die kostet 2'000 US-Dollar. Schweizer Preis weiss man noch nicht.
Absurd.
Das ist, ja, da sehe ich jetzt, da ist das Entsetzen ist euch in die Gesichter geschrieben. Ja. Das ist nicht... Es ist teuer, aber es ist nicht völlig absurd teuer. Also weißt du, eine Vollformatkamera, die kommst vielleicht ab, weiß ich nicht, wir müssen jetzt nachschauen, die günstigste, so knapp 1500 oder so,
aber ohne,
kommst du dann über.
Ohne Objektiv?
Ohne. Ist immer alles ohne. Aber es ist ein bisschen teurer als eine normale Vollformatkamera oder als eine günstige Vollformatkamera. Aber es gibt auch solche, die sind noch viel teurer. Also es ist jetzt nicht völlig otherworldly. Ja, kann man schon machen, aber es ist ein Premium-Gerät. Da gibt es schon einen Markt dafür. Weißt, es gibt ja zum Beispiel Leica, ist auch sehr beliebt, oder das kennen die meisten. Und die sind noch viel teurer. Also da reden wir, ich weiß gar nicht mehr, Q3 ist glaube ich 4'000-5'000 Stutz, so eine von den günstigeren spiegellosen Kameras mit einem Vollformat-Sensor. Also da ist noch eine andere Sphäre. Von dem her ist halt so ein Nischenprodukt, oder es ist ein schönes Gerät und es geht wirklich so voll auf die Ästhetik und auf die schöne Haptik und dass es einfach so sich speziell anfühlt und dann gleich noch gut funktioniert und dafür kostet es halt ein bisschen mehr. Ich habe das Interview gesehen mit dem CEO von Petapixel und du merkst halt so, Sigma ist, glaube ich, immer noch ein Familienunternehmen. Also es gehört in dem Sinn dem, das ist irgendwie sein Vater, hat das, glaube ich, aufgebaut und so. Und die machen vor allem eben objektiv und immer wieder mal so ein bisschen nischige Kameras. Also die letzte Kamera hat zum Beispiel so einen ganz speziellen Sensor gehabt, einen Fovian-Sensor. Der hat theoretische Vorteile, ist in der Praxis dann gar nicht mal so gut war und es gibt Entwicklungsprobleme und so. Anyway, die haben noch nie so richtig die klassischen Kameras, die massenfähigen, gebaut. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie es gar nicht können bis jetzt. Die haben wie nicht in dem Markt irgendwie gespielt, oder? Und darum suchen sie sich halt immer so ein bisschen Nischen, wo sie etwas völlig anderes machen können, wo niemand anders macht. Ah, ja. Und dann kannst du halt dort so ein bisschen Kundschaft gewinnen.
Ah, dann passt eigentlich schon quasi ein bisschen ihr Konzept rein.
Genau. Und jetzt ja. Der CEO hat dann auch gesagt, er sei selber zum Beispiel sehr Fan von Festbrennweiten, dass du halt einfach dir eine Brennweite aussuchst und dann die Welt durch die Perspektive anschaust. Ist bei meinem Smartphone übrigens ja auch oft so, dort hast du ja auch kein stufenloses Zoom. Heute hast du natürlich so 2-3 Linsen und kannst verschiedene Perspektiven machen. Aber so die ursprünglichen Smartphones haben meistens ja auch nur eine Kamera. Und ich sage jetzt mal, die meisten Leute, die ein Smartphone haben, dann machst du die Kamera auf und in der Regel brauchst du einfach mal die Kamera, die du gerade bekommst, die Hauptkamera, oder?
Jawohl. Und höchstens also, noch den digitalen Zoom benutzt man meistens. Also von dem.
Genau, je nachdem wie fest, dass du dich mit Fotografie dich befasst. Aber ich sage jetzt, viele Leute fotografieren auch genau so. Ja. Und ich glaube, der hat einfach die Kamera gebaut, die er Bock gehabt hat drauf. Also es ist, glaube ich, einfach so, das, was ihm Spass macht, blöd gesagt. Oder, und seine Idee ist halt wirklich, dass du so ein ganz reduziertes Gerät hast, das dir nicht im Weg steht, das dich nicht ablenkt und wo halt auch so ein bisschen Hemmschwellen abbaut. In einer Generation, die vielleicht sich normalerweise nicht mit Kameras befasst. Und ich frage jetzt so mal gerade eben so Flo und Luca, einen Preis mal weggelassen. Man schenkt euch das auf Weihnachten, oder? Okay. Weißt du, ich meine?
Also, wenn du es mir schenkst auf Weihnachten, dann nehme ich auch ein iPhone.
Das absolut. Nein, aber weißt du, jetzt, oder ihr, wo eher so mit Handys meistens fotografiert, wäre das so etwas, wo vielleicht ein bisschen die Hemmschwelle abbauen
würde, absolut.
Dass sie für ihn nimmst?
Ja. Ja, absolut.
Ja.
Das schon, auf jeden Fall. Aber der Preis ist wirklich für mich ein grosser Abschreck. Weil es klingt für mich schon ein bisschen, also eben, du sagst, es gibt einen Markt für das, ich glaube das auch, ich bin halt nicht so im Kamera-Game, aber wenn ich es überlege, ob ich langsam doch einsteigen in das Kamera-Game, habe ich das Gefühl, ist das mir immer noch viel zu steil, obwohl das Gerät verspricht, hey, ich bin mega einfach und reduziert aufs Einfachste und das Wesentlichste, was ich mega cool finde vom Konzept, das spricht mich mega an. Das Design ist, kann man darüber diskutieren, aber es sieht definitiv edel aus. Das finde ich jetzt überhaupt kein Upturn. Im Gegenteil, ich glaube, das sieht wirklich noch geil aus. Aber dann der Preis ist bei mir wieder so, ja, müsste ich jetzt gleich noch mal ein bisschen umschauen. Also es sind doch 2000 Kabel, sind schon für so. Ich finde es immer noch eben ein bisschen komisch. Also es ist wie so, ja, es ist doch recht viel Geld für etwas, wo dann doch recht wirkt, also ob es aufs Wesentliche reduziert worden ist.
Ja, wir sind meines Erachtens ein bisschen günstig, aber der Samuel hat eigentlich schon recht, wenn ich jetzt so den Kameramarkt anschaue, genau, wo ich für mich eine neue Kamera gebraucht habe, zum Arbeiten, bin ich auch automatisch auf den Preis gekommen. Wenn, halt irgendwie, wenn du ein Gerät brauchst mit Objektiv
aber
und so,
dann wenn du es brauchst zum Arbeiten produktiv, ja, oder? Genau. Jetzt gehabt, würdest du dann das nehmen oder sagst du, nein, das ist definitiv kein Arbeitsgerät, sondern ein Weekend-Kamera.
Eben so lifestyle-mäßig, oder? Das ist ja dann quasi nur für Hobby. Musst du das schon zweimal überlegen. Weißt du, eben gerade wie oft benutze ich sie denn auch? Ich finde immer so das Verhältnis. Wenn sie mega oft brauchst, dann finde ich auch 3.000, 4.000 Franken voll easy. Und wenn du sagst, hey, ich brauche sie mal ein paar Wochen mal für einen Wochenendaufenthalt, dann ist die Hemmschwelle schon höher. Ja. Aber spannend. Also ich finde es cool, dass sie mal etwas Neues machen, wo bis jetzt noch nicht so war. Mhm. Ja.
Bei dir, Flo.
Also wenn ich sie geschenkt bekomme, und sie tatsächlich so einfach ist, dann würde ich sie benutzen.
Würdest du sie benutzen? Das wäre jetzt meine Frage. Jetzt gehst du Wochenende auf London.
Ah, nein, für zum Arbeiten.
Aha.
Ich, in den Ferien trage ich keine Kamera rum.
Du bist gerade so fotomässig unterwegs, gell?
Ich mache zwei Sachen mit Fotos. A, ich stelle es auf Social Media. B, ich schicke es an KollegInnen über WhatsApp. Etwas anderes mache ich nicht mit Fotos. Und darum, why bother? Also wirklich, weil das wird sowieso zu tot gecropped, du kannst sie wirklich mit dem Handy machen.
Und ich glaube, ich sehe schon, es gibt da so ein Problem, oder du hast eigentlich eine Kamera, die vielleicht für Leute ist, die sich gar nicht so mit Fotografie befassen wollen. Also mit, eben, wie stelle ich jetzt, was ist eine Blende, Verschlusszeit, wie stelle ich alles am gescheitsten ein und so, oder? Genau. Respektive, Soll möglichst viel so ein bisschen automatisch können oder einfach wenig Möglichkeit, aber einfach funktionieren, das ist so ein bisschen das eine Segment. Und gleichzeitig ist aber der Preis so hoch, dass du dich eigentlich musst für Fotografie interessieren, damit du den Betrag für sie investieren. Oder?
Genau, genau.
Absolut. Ja, ja. Genau. Oder ich würde eben, wie gesagt, wenn ich das zur Verfügung gestellt bekomme, würde ich sie alle benutzen. Was bei mir halt einfach auch noch dazu kommt, ist, die kann einstellen, was sie will. Ich habe halt das Auge ja trotzdem nicht. Oder?
Ja.
Das ist so.
Ja.
Das ist so ein,
ja, also ein Auge für den Ausschnitt musst du ja gleich irgendwie haben. Oder vor allem halt Freude daran, um etwas festzuheben.
Ja. Also ich glaube, es gibt schon noch mal, es gibt noch so den dritten Markt. Es gibt die, und vielleicht gehöre ich so ein bisschen zu denen, wo sich durchaus mit Fotografie befassen, die Spass da haben und so. Aber ich merke einfach, ich habe dann so in der Freizeit habe ich keinen Bock mehr, zum erstens mal das schwere Ding mitzuschleichen, meine normale Vollformatkamera, wo mit Objektiv, ich weiss, das kann nicht 1,5 Kilo oder so schwer ist. Und es ist so ein bisschen das Seelenlose. Und ich bin tatsächlich auch Fan eben von so diesen schönen Geräten von Leica oder von Hasselblatt. Einfach die super teuer. Ich habe keine, ich würde es mir glaube ich auch nicht kaufen, weil so Preis-Leistung ist natürlich schwierig. Aber wenn ich eine hätte, es macht mehr Spass zum Fotografieren, weil es ein schönes Gerät ist. Ja. Und die sind auch schon relativ reduziert. Auch die haben schon weniger Knöpfe. Und ich weiss nicht, dass du konzentrierst dich dann schon mehr aufs Fotografieren und weniger aufs Einstellen. Und die treibt das halt so ein bisschen, die Sigma BF, die treibt das wie so auf die Spitze. Und ich könnte mir jetzt so vorstellen, ich würde jetzt so eine wahrscheinlich mitnehmen für ein Wochenende. Also das, ja. Ich bin vielleicht genau der Kunde. Ich werde sie dann sicher ausprobieren, wenn sie da ist. Und ich finde es einfach cool, probiere jetzt mal wieder etwas komplett anderes, etwas Neues. Das braucht es irgendwie, weil sonst sind halt einfach alle neue Kameras. Es passiert eigentlich nichts mehr. Alle haben immer noch etwa die gleichen Sensoren wie vor 3 Jahren und es kommt ein bisschen KI dazu und that's it. Und es ist so ein bisschen langweilig geworden und da ja, mal wieder etwas Spannendes finde ich super. Ob es dann auch gut ist, wird man sehen.
Hast du vor, um sie zu testen? Oder zumindest
hey, ja, unbedingt. Ich weiß noch nicht, wann. Also, offizielles Datum ist, glaube ich, April, glaube ich, ja, genau. Und wir sind, glaube ich, also wir haben schon Sigma im Sortiment, aber wir haben jetzt noch nicht irgendwie direkte Kontakt und so, dass wir ein Vorab-Sample bekommen. Also, ich nehme an, irgendwann im April schaue ich sie dann mal an.
Gut, wir haben der Dinge, die da kommen, und wir kommen zum nächsten Thema. Das haben vielleicht der ein oder die andere von euch schon gehört. Apple und England, oder eigentlich Großbritannien, haben ein bisschen Knatsch gehabt jüngst, weil die britische Regierung angemeldet hat, hey Apple, wir wollen eine Backdoor zu den Backups von der iCloud, und zwar weltweit. Wir möchten, wenn bei Gelegenheit in jedes Backup, in jedes iCloud-Backup können reinschauen, was es überhaupt gibt. Sie begründen das, also es klingt schon mal nach einem Hot Take auf jeden Fall. Sie begründen das mit Terrorismusbekämpfung und mit halt Eindämmung und Verhinderung von pädosexuellen Verbrechen. Halt so, wenn man es so böse sagen will, so ein bisschen die üblichen Argumente, wo man immer wieder den Datenschutz aushebelt. Ja, that's that. Und dann hat Apple gesagt, Freunde, A, bekommen wir das nicht und B, können wir das selber gar nicht. Also wir sind technisch gar nicht in der Lage, euch so eine Backdoor zur Verfügung zu stellen. Wir selber können nicht in die verschlüsselten Backups hineinschauen. Was wir können ist, wenn du die Backups unverschlüsselt in der iCloud ladest, das können wir euch liefern. Und genau das haben sie jetzt gemacht. Also sie haben den Engländern gesagt, schaut, Backups, Backdoor bekommen wir nicht, aber in Großbritannien können die Bürger jetzt ihre iCloud-Backups nicht mehr Ende zu Ende verschlüsseln. Sodass, wenn die Briten sich bei Apple melden und sagen, wir, von dem und dem Fritz hier, wenn wir jetzt die Daten haben und haben hier auch von der Staatsanwaltschaft entsprechende Order, dann liefert Apple das. Und Apple sagt halt, hey, das ist einfach das geringere Übel. Und vor allem betrifft es dann halt auch nur die Briten, weil ja, macht halt in England, was ihr machen wollt, aber also weltweit, euch brennt doch der Kessel.
Aber ich finde es eigentlich noch spannend, dass man so auch mal sieht, man munkelt ja immer so ein bisschen, hey, kann Apple wirklich nicht das Zeug anschauen, weil eben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber es ist ja immer noch auf Apple-Basis. Und sie sagen ja wirklich, hey, man könnte gar nicht.
Es geht nicht, es ist nicht möglich, geht nicht. Und Ja, und was halt...
Also eben, aber wenn sie jetzt den Backdoor... Also ist das so? Können sie das wirklich? Gut, das wissen wir eh nicht, aber... Also sagen sie, sie könnten nicht mal einen Backdoor einbauen?
Gut, Sepp ist ein anderer
Punkt. Ja...
Nein, das sage ich jetzt nicht, okay. Aber das wäre genau nicht. Der nein. Punkt. Also, im Moment kannst du es nicht, oder?
Im Moment geht es nicht. Also, was
aber wenn die Backdoor einbauen, dann schon.
Ja, ja. Ja. Also
gut, aber dann müsstest du es wie explizit verändern und so genau, wie genau. Auf dem aktuellen Stand.
Genau, und dann können sie es ja nicht, das können sie ja nur entweder gibt es die Backdoor oder es gibt sie nicht. Und zwar insgesamt, oder?
Ja.
Sie können ja nicht, das ist dann ihr System verhaftet. Und das Kritische an dieser ganzen Sache ist, dass die Anfrage gar nicht offiziell gekommen ist, sondern dass die geleakt ist eigentlich, dass die Briten das wollen. Ich weiß nicht, wer es aufgedeckt hat, aber The Verge hat es auf jeden Fall gross berichtet. Und das ist eigentlich noch so ein zusätzlicher Aspekt. Wenn das nicht rausgekommen wäre, würden wir das auch gar nicht wissen. Und entsprechend würden wir auch gar nicht wissen, wie Apple da geantwortet hat. Weil Apple hat dann natürlich, was sie gesehen haben, okay, die Anfrage ist geleakt, dann machen wir unsere Antwort jetzt auch gerade öffentlich.
Mhm.
Und das ist eigentlich noch ja, noch beängstigend, weil wenn das so, das wäre natürlich dann ein Präzedenzfall, wenn sie das den Briten gewährt hätten, dann hätten da jenste Regimes oder Regierungen, okay, oder wie auch immer man das will unterscheiden, hätten das können anfordern. Ja, und natürlich...
Ist das mit Android-Smartphones? Dort haben sie ja eigentlich nichts gesagt. Also auch die britische Regierung, ich weiß nicht, die wollen ja dann irgendwie von allen Leuten aus der Bevölkerung irgendwie können was abgreifen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist halt nicht einheitlich, oder? Ich meine, es gibt natürlich das Google Backup.
Ja.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie dort, wo recht verbreitet ist, also Google Drive. Ich weiß auch nicht, wie es dort mit der Verschlüsselung aussieht, ehrlicherweise.
Da bin ich gar nicht sicher. Bei Samsung weiß ich, dass sie da so Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen haben mit ihnen seiner Cloud.
Ja, gut, aber geil.
Ja. Da weiß ich auch nie so genau. Ja, ja, klar. Aber es gibt das auf jeden Fall. Ja. Je nachdem, wie wichtig das es dir ist. Ja.
Genau.
Also, was du sagst, ist einfach, das ist beängstigend, dass überhaupt die Anfragen so geheim sind. Oder weil du weißt halt in dem Sinne auch nicht, haben sie die Anfrage auch an Google zum Beispiel gestellt?
Ja, ich finde alles beängstigend. Dass sie so eine Anfrage machen, dass zumindest, dass das überhaupt ernst genommen wird. Ich hätte erwartet, dass ich so, Kollege, no.
Ja.
Dass du halt wirklich halt bei jeder Firma, ich kann es ja schon ein bisschen verstehen, aber dass du bei jeder Firma immer stets und ständig gefühlt wirtschaftliche Interessen im Vordergrund steht, wo sie nicht einmal 4 Sekunden gezögert haben und denken, man sagt jetzt einfach mal nein, mal schauen, was die Briten machen, wenn sie dann wirklich den Verkauf von Apple-Produkten in ihrem Land verbieten, I doubt it. Und ich finde, da hat also ein bisschen mehr Gegenwehr hätte ich da erwartet. Und eben, und vor allem halt, das sehen natürlich jetzt andere Länder auch. Und ich rede da ja jetzt nicht von, was weiß ich, Nordkorea, China, Russland, sondern ich rede da durchaus auch von Staaten in der Europäischen Union. Oder auch der Schweiz dort hat man ja das NDB-Gesetz, das so einen pauschalen Zugriff verbietet. Aber auch dort, oder? Das Gesetz gibt es ja so, wie es jetzt existiert in der Schweiz seit 2018 nach der Volksabstimmung, wäre Zusammenarbeit mit Apple in Einzelfällen durchaus auch erlaubt. Oder? Und das müsste auch nicht öffentlich gemacht werden. Und dort ist natürlich so, wenn dort so ein bisschen Ideen und Gelüste kommen, da werden natürlich schon ein Referendum ergriffen, aber das ist 2018, hat man da auch schon gesagt, Terrorismus, und die Leute haben es angenommen. Oder?
Aber auch in der Schweiz muss es doch irgendwie dann so ein bisschen auf gegenseitigem Einverständnis sein, weil es ja Ende zu Ende verschlüsselt ist, müsste ja wie eigentlich ich als Privatperson dann da irgendwie zulassen oder halt irgendwie...
Ja, also es kommt darauf an, weißt du, du siehst ja, in Großbritannien kannst du es im Fall von Apple jetzt einfach nicht mehr verschlüsseln, Ende zu Ende verschlüsseln.
Genau, also muss ich ja sagen,
aber bei uns kann es noch verschlüsseln.
Wie?
Ja, ja.
oder?
Bei uns kannst du verschlüsseln, aber also musst, du musst ja aktiv verschlüsseln, muss man auch sagen. Das ist nicht etwas, genau, was automatisch aktiviert ist. Das musst du aktiv. Vielleicht, das hast du vielleicht gar nicht, also ich habe es gar nicht gehabt.
Oder nein, per nicht. Default ist das nicht so. Du musst es aktiv wählen.
Und jetzt ist im Prinzip die News, jetzt, was jetzt tatsächlich passiert ist, ist einfach in Großbritannien, kannst du das eben nicht mehr aktivieren. Also du kannst immer Backups machen. Es heisst ja nicht, dass jetzt die britische Regierung alle Backups kennt, aber sie können jetzt einfach. Per Gerichtsbeschluss oder was auch immer, kommen sie das über. Oder sie können es anfordern, wenn sie einen guten Grund haben, und dann kommen sie das Backup über, weil es ist nicht mehr verschlüsselt. Also es ist nicht verschlüsselt, in keinem Fall ist es verschlüsselt. Du kannst es nicht verschlüsseln. Und bei uns ist es halt, wenn du es aktivierst und wenn das jetzt der Hauptgrossteil der Bevölkerung wieder machen, dann können die Behörden das auch anfordern, so ein Backup, oder? Aber Apple muss halt dann je nachdem sagen, ja, sorry, das ist leider verschlüsselt, das können wir nicht entschlüsseln, und ihr bekommt es halt nicht. Das ist der Unterschied.
Mhm. Genau.
Ja, gar nicht so weit weg.
Ja, nein, definitiv. Und man kann jetzt so geteilter Meinung sein, wenn oder die Schlagwörter Terrorismus und pädosexuelle Verbrechen, die ziehen natürlich immer, also zu Recht auch, also nicht, dass man mir da etwas will andichten, aber es ist halt so, hat man, ja, wirklich, halt das Gefühl, so, ja, hat man wirklich das Gefühl, dass dann irgendwelche so pädosexuelle Abbildungen ins iCloud aufgeladen werden? Oder dass dort irgendwie Kommunikation stattfindet, wenn wo ein Terroranschlag stattfindet über das iPhone? Also
jetzt sicher nicht mehr.
Ah, jetzt,
spätestens jetzt.
Genau, also es ist halt so ein bisschen, ja. Item, dass zu dem, wir werden sehen, wie es weitergeht. Man weiß ja, dass es auch in der Europäischen Union durchaus Bestrebungen gibt, die Verschlüsselungen aufzuheben. Bisher sind die Sachen an der Sperrminorität gescheitert. Die besagt, dass die Länder, die einen gewissen prozentualen Anteil von der EU-Bevölkerung vertreten, wenn die Ja sagen, dann wird es gemacht. Und solange das halt nicht erreicht ist, dürfen sie nicht. Und bisher hat sich vor allem Deutschland dort dagegen gestellt, wo ja eins von der, wenn nicht sogar das bevölkerungsreichste Land von der EU ist, hat sich dort dagegen gestellt. Mal schauen, wie es aussieht, wenn dann voraussichtlich Kanzlerin CDU und CDU-Mann wird.
Dann noch viel weniger.
Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, wir gehen weiter. Wir wechseln nämlich zu unserem Big Screen.
Play the Pipe Tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
So, wir reden im Big Screen über The Gorge. Michelle, um was geht's da?
Genau, bei The Gorge, ich fange so gerne ein bisschen vorher an mit Regisseur und Cast, weil das finde ich sehr spannend. Der Regisseur von The Gorge ist nämlich der Scott Derrickson. Der hat unter anderem Doctor Strange auch Regie geführt, also auch bei The Multiverse of Madness. Ich weiß nicht, ob ihr die zwei Filme gesehen habt, Marvel, habe ich sehr, sehr cool und stark gefunden. Der Luca wüsste jetzt,
Marvel, sie genau. Flo und ich glaube.
And the World of Tomorrow, oder was?
Ja, also auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen, könnt ihr gerne nachholen. Finde ich einen der wirklich guten Marvel-Filme in dieser Zeitspanne, wo sonst sehr viel schlecht rausgekommen ist.
Ich boykottiere das mittlerweile, genau. Das ganze Universum.
Okay, fair. Dann reden wir lieber über The Gorge. Genau, also dort geht es darum, der Levi, gespielt von Miles Teller. Den kennt ihr vielleicht von Whiplash beispielsweise. Ich habe ihn auch noch von Divergent kennt. Der spielt einen Agent. Und er wird akkreditiert, um ein Jahr lang eine Schlucht zu bewachen. Und er wird eigentlich akkreditiert, weil er nicht gross Angehörige hat. Also niemand vermisst ihn über das Jahr. Also perfekter Kandidat. Und die Schlucht, die er bewachen muss, das ist so ein riesiges Geheimnis. Also niemand weiß, dass die Schlucht existiert. Man tut die auch ein bisschen verschleiern mit Hilfe von falschen Signalen und so weiter. Google Maps, alles wird boykottiert und davon ferngehalten. Und auf der anderen Seite von dieser Schlucht ist ein anderer Agent, der auch muss die Schlucht bewachen muss. Und zwar nicht, dass irgendjemand dort reingeht, sondern der rauskommen soll. Oder eben nicht rauskommen soll. der andere Agent auf der anderen Seite, also die andere Agentin, da ist Rasa, gespielt von der Anya Taylor-Joy. Die kennt man vielleicht von der Queen's Gambit.
Yes.
Genau, das sind so die zwei Kandidaten. Es geht hauptsächlich um die beiden Agenten, die die Schlucht bewachen. Und sie dürfen nicht miteinander kommunizieren. Das ist eigentlich so die Chemie, die so ein bisschen entsteht. Also es ist so ein bisschen das Verbotene. Man weiß nicht, wer ist auf der anderen Seite. Man weiß nicht, was ist in dieser Schlucht. Also man wird eigentlich so reingeworfen in etwas, wo man nicht so genau weiß, was passiert jetzt. Und was kommt alles so vor.
So Mystery-Box-Prinzip oder klassisch
genau,
eigentlich.
Genau, richtig krass. Also, das ist wirklich nur sehr minimalistisch, einfach die zwei Kandidaten und du musst schauen, was auf dich zukommt.
Miles Teller von Whiplash, oder?
Genau,
Hauptschauspieler, muss man sagen, das ist sehr, sehr gut.
Er ist sehr cool, ich finde wirklich sehr stark, auch jetzt in diesem Film. Und die Tatsache, dass er bei der Whiplash spielt und sie bei der Queen's Gambit, wird auch ein bisschen aufgegriffen. Dann kommen wir dann später noch. Finde ich sehr, sehr cool. Was ich sehr amüsant finde, es fängt dann relativ schnell an, dass Drasa wird natürlich mit ihm kommunizieren auf der anderen Seite. Die sind natürlich das ganze Jahr einsam unterwegs. Da hast du einfach Bock, um irgendwie so ein bisschen mit jemandem zu kommunizieren. Und sie schreiben sich dann so riesen Plakate, wo sie so über Ferngläser miteinander können austauschen können. Und währenddessen sie sich eigentlich so ein bisschen ablenken mit dem, staut sich in dieser Schlucht dann relativ viel Zeug an. Also sie merken schnell, dass dort unten sogenannte Hohlmenschen sind. Das sind so richtig zombieartige Wesen, wo man nicht so genau weiß, was ist jetzt mit denen. Und die müssen wieder runtermetzeln und schauen, dass die nicht aus dieser Schlucht rauskommen. Das ist eigentlich so dort, wo dann so ein bisschen alles Fahrt aufnimmt und so ein bisschen Action reinkommt. Am Anfang ist es nämlich noch relativ ruhig, mit denen sie hier und her kommunizieren und ein bisschen Frieden haben. Und es gibt relativ viele Explosionen und Sachen, wo du so richtig merkst, oh fuck, da ist eine riesige Kettenreaktion mit diesen Menschen dort unten. Und nebendran ist eben so die Love-Story, die sich so ein bisschen aufbaut mit diesen beiden. Natürlich. ich finde aber immer noch, es ist nicht so kitschig aufgebaut oder so. Also ja, Love-Stories sind nicht wahnsinnig gern. Und bei diesen zwei merkst du, eben, sie sind so die Agenten, sie haben ihren Job, sie müssen sich eigentlich auf das fokussieren. Und es ist auch mehr so ein bisschen, hey, wir sind halt das Zweite allein. Genau, so ist so ein bisschen der ganze Film aufgebaut. Es ist immer so ein bisschen, es kommt wieder etwas dazu, hey, was passiert jetzt? Aber gleichzeitig hast du immer so ein bisschen das Mittelmaß, wo humorvoll und unterhaltsam ist, aber nie so richtig überbordet. Genau, eben dank dieser Schlucht artet es da ein bisschen ab und an aus. Aber hauptsächlich dann so im dritten Drittel passiert wirklich viel Zeug, wo du nicht erwartet hast. Alles andere ist immer so ein bisschen recht berechenbar, sage ich jetzt mal. Mir persönlich hat vor allem der Film gefallen, weil so die Chemie von diesen beiden irgendwie sehr amüsant ist, die ich sonst nicht so kenne aus anderen Filmen. Eben, entweder ist so voll die Love Story oder so voll das Agentenleben. Und da haben sie es irgendwie so ein bisschen herzig, jugendhaft, leichtsinnig haben sie es gemischt miteinander. Genau. Schön. Ja.
Wo läuft das? Und wie genau. Lang und so?
Laufen tut es eigentlich seit ein paar Tagen auf Apple TV. Geht etwa knapp 2 Stunden. Ich finde so, insgesamt finde ich das eine gute Länge. Ich finde, Beer Story hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, gerade weil nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber ich finde vor allem, gemacht ist schon mega toll. Und es hat so Elemente drin, die ich sonst nicht so kenne, wo ich muss sagen, hey, das haben wir gut integriert. Und vor allem eben die beiden holen sehr, sehr, sehr viel Charakter auch aus dieser ganzen Geschichte raus. Und eben, wie ich vorhin kurz ein bisschen angetönt habe, so dass sie bei anderen Filmen und Serien, also aus anderen Filmen bekannt sind, das haben sie in diesen Film ein bisschen eingebaut. Eben, wenn er den Schlagzeugerfilm kennt und sie, der Schach spielt, die Elemente kommen ein bisschen vor. Ich habe noch ein Interview geschaut, wo sie dann so gesagt haben, hey, können wir da nicht rausschneiden, sonst ist das irgendwie ein bisschen peinlich. hat aber scheinbar der Regisseur nicht so gross gejuckt, dass er sie jetzt reinlässt. Was ich sehr cool finde, es ist auch eines von den Elementen, die ich sehr humorvoll gefunden habe. Also ich finde, das ist so ein Film, wo man sehr, sehr gut schauen kann, mal daheim, so während man am Handy hockt, böse gesagt, wo man nicht muss so wahnsinnig aufpassen, aber dann gleich wieder reinzuchen, wo dann, auch wenn du mal kurz nicht aufpasst, wieder gut reinkommst. Also so seichte Unterhaltung.
Genau so tut es. Das schlägt so in die gleiche Bresche wie ganz viel von dem Apple TV Plus Zeug, habe ich so das Gefühl. Also, sie haben ein paar sehr gute Sachen, so Severance, Morning Show und so. Mhm. Aber ich finde, viel Leben ist alles so okay. Es ist immer super produziert, es sieht immer mega schön aus, hat oft auch gute Schauspieler. Aber es ist so ein bisschen zum Vergessen. Also, weißt so, du schaust es eine Woche später.
Ich glaube, bei Apple generell so ein bisschen, dass die gut produziert, aber
ich will es jetzt nicht so voll generalisieren, aber nicht nur bei Apple, ich glaube grundsätzlich, auch bei Netflix oder whatever, aber es gibt viel so die Fließbandfilme, wo halt einfach nimmst einen guten Cast, machst es schön und die Story ist einigermaßen okay, aber ich schaue das Zeug und eine Woche später habe ich einfach, denke ich, keine Sekunde mehr dran. Und in einem Jahr habe ich es völlig vergessen. Und das, das kann man so machen, aber ich habe irgendwie aufgehört, um die so Filme zu schauen.
Ja, ich weiss, was du meinst. Es ist so, ich habe zuerst gedacht, der Film kommt im Kino. Und als ich dann geschaut habe, habe ich gewusst, es ist genauso wie so ein bisschen zu wenig gut, um im Kino zu laufen.
Ja.
Also es ist wirklich so ein bisschen, ja, wie Fließbandarbeit. Ja, ich weiss, was du meinst.
Ich will irgendwie aus einem Film rauslaufen, also oder aus dem Wohnzimmer rauslaufen in dem Moment, wenn du da heim schaust. Und ich will wie... Ich will etwas fühlen, weißt du? So, es muss mich irgendwie aufwühlen oder ich muss es super lustig finden oder ein mega Plot-Twist oder mich schockieren oder irgendetwas. Und so das. Da kann ich ja YouTube schauen.
Manchmal hat es auch so etwas Entschleunigendes. Also, ich bin zum Beispiel gar nicht so der YouTube-Mensch, der einfach so Sachen nebenbei schauen kann. Und dann finde ich so bei so einem Film, wenn ich es allein schaue, dann muss ich etwa 7 Mal auf Pause drücken, weil ich schnell was anderes machen will. Und dann muss ich einmal versuchen, wieder reinkommen. Und bei so einem Film finde ich eben so, da kannst du mega gut, wenn du so irgendwie am Essen bist und dann schaust du später wieder ein bisschen weiter und dann fühlt es sich so ein bisschen an wie eine Miniserie. Für das finde ich es mega angenehm. Und dann musst du nicht irgendwie eine Serie durchbingen, die irgendwie 3 Staffeln hat oder auch wenn es nur eine ist, sondern dann hast du einfach mal so ein bisschen was nebenbei, was du über eine Woche kannst verteilen, problemlos.
Ja, fair.
Ich finde generell das Konzept von der Miniserie, es nimmt jetzt wieder ein bisschen ab, aber ich finde das eben schon stark. Es sind so 10 Folgen, jede geht so eine Stunde. Es ist nicht so super schnell Futter, wo nur so 25 Minuten geht. Es ist aber auch kein Spielfilm. Und man kann, wenn man mal Zeit hat, 2 schauen und sonst schaut man einfach eine. Und wenn es Längen hat, schaut man es aber gleich noch fertig, weil wenn du dann so merkst in der Folge 8, okay, ja, weiss es langsam, dann schaust du es trotzdem noch durch und vielleicht kommt es noch zu einem guten Schluss oder sonst hast du es halt, das war das, das hat mir jetzt nicht so viel Lebenszeit gekostet. Oder?
Da bin ich voll einig. Also ich schaue lieber so, von dem her ist ein Film an sich auch, das ist ja wieder noch kürzer als eine Miniserie. Genau. Die Stakes sind nicht ganz so hoch. Du kannst mal schauen und hast vielleicht 1-2 Stunden verloren. Und bei einer Serie ist die Schwelle noch viel höher. Oder wenn du dort so reingehst, wenn du 1-2 Staffeln müsstest schauen, damit du überhaupt die Story kannst fertig schauen kannst, das ist noch viel schlimmer, wenn es dann nicht gut ist. Von dem her.
Also ich finde es krass, wie Leute mir teilweise können sagen, die erste Staffel ist nicht so gut, aber wenn dann wieder die zweite ankommt. Und ich sage, wie habt ihr 1 Staffel geschafft, wenn ihr es gar nicht gut findet? Und das finde ich aber auch bei Miniserien, finde ich die Hemmschwelle so hoch. Auch wenn es nur irgendwie 7-8 Folgen sind, denke ich so, wenn es nach 2 Folgen nicht packt, bin ich so draussen. Und bei so seichter Unterhaltung, wo 2 Stunden geht und ich weiss, nach 2 Stunden ist es vorbei, dann weiss ich, es hat so einen Aufbau. Du hast so vielleicht so einen Einstieg, du hast irgendwie ein bisschen Höhen und Tiefen. Du hast halt wie so alles komprimiert in die 2 Stunden. Und weisst so ungefähr, was auf dich zukommt. Das finde ich sehr angenehm, auch so, um einfach mal ein bisschen abschalten.
Darum finde ich auch so die Entwicklung richtig nervtötend, dass jeder Gugus-Film muss heute 2,5 Stunden gehen. Ich
das ist so krass.
Ich denke, dass jetzt in letzter Zeit, das ist so, aus Gründen sind so ein die Disney-Sachen wieder angesagt. Bei mir so ein die klassischen halt, was weiß ich, Bernhard und Bianca und Toy Story und so. Und einfach weisst, nach 90 Minuten oder nach 1:40 ist Schluss.
Ja, und ich weiss, der Dschungelbuch ist einer von meinen Lieblingsfilmen und der geht 50 Minuten.
Das ist heute eine Serie-Episode.
Und das, ich finde das so angenehm. Und ich meine, Kinder sind voll predicted dazu, dass sie 7-mal nacheinander schauen können. Und dann schaust du halt 7-mal 50 Minuten.
Der Globi geht auf Weltreise, habe ich sogar als Hörspiel gehabt mit dem Captain Boom. Und da habe ich wie so eine Hohle. Habe ich es einfach direkt wieder umdreht. Weil so, es gibt jetzt noch, es ist jetzt irgendwie 16:30, es geht jetzt noch 1,5 Stunden, bis die Eltern jetzt nachgekocht haben. Jetzt kann ich noch 4-mal Captain Boom hören. So, zack. Und dann, Hirntod einfach.
Mega krass.
Aber auch irgendwie, so es macht das Leben schon sehr einfach, oder?
Ja, ich finde, man muss sich so auf jeden Fall so ein bisschen auf das einstellen. Also man darf nicht mega übertriebenes Kino erwarten, Samuel, da hast du schon recht. Mhm. Aber je nachdem, was so deine Ansprüche sind oder wie du es schaust, finde ich, kann man das sehr, sehr gut machen.
Wunderbar, ja. Das ist «The Gorge» auf Apple TV+. Plus. Und genau. Mit dem wechseln wir noch einmal, und zwar in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, Michel, du kannst gerade notlos weitermachen, weil du hast etwas gezockt, und zwar Aloft.
Aloft, genau. Ich weiß gar nicht, ob man Aloft, ich habe immer Aloft gesagt.
Aha, nee,
das ist Aloft, so ja, glaube schon. Ist Aloft.
Ja, sonst, wenn es Aloft heisst, wäre es A, ja, wahrscheinlich, dann kommt nur White Space.
Ah, oh Mann, ja, mein Englisch. Hey, es ist auf jeden Fall so ein Co-op-Survival-Spiel. Relativ einfache Grafik, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann. Mir hat es selber an Raft erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist auch so ein bisschen die Richtung, wo du eigentlich so ein mega einfaches Floß hast. Und dann musst du anfangen mit Steinen und Holz sammeln und so und so ein bisschen aufmotzen. Und bei Aloft ist es sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Es geht so ein bisschen darum, dass du auf einer Insel verwachst, also in einer Höhle, und von dort musst du wegkommen. Und weil du zuerst in einer Höhle bist und rauskommen musst, und für da musst du auch Steine und Holz für Werkzeuge und so sammeln und zum eine Brücke bauen, um aus dieser Höhle rauszukommen, merkst du, hey, auf dieser Insel ist etwas speziell. Sie fliegt nämlich. Und zwar völlig irgendwo in der ganzen Luft. Es hat links und rechts jetzt auch ganz viele kleine Inseln und so Gesteinsbrocken, so ein bisschen Meteoriten ähnlich. Und deine erste Aufgabe ist dann eigentlich so, um einen Gleiter zu bauen, also wo du kannst sie dir auf den Rücken schnallen und dann wegfliegen und andere Inseln erkunden. Und natürlich, um dir dann eine eigene Insel zu suchen, also von all denen, die es so im Spiel gibt, kannst du dir eine aussuchen. Nicht allzu gross darf sie sein, habe ich festgestellt. Und dann kannst du dir zu deiner Heimatinsel bauen, indem dass du Segel aufbaust, dass du dir ein Steuerrad machst, eine Karte kannst du selber anstellen, wo du siehst, hey, welche Inseln habe ich schon alle besucht, wo kann ich noch her. Und dann kannst du eigentlich so durch die ganzen Landschaften fliegen und hast so die Aufgabe, zum verlorenes Wissen zu finden. Das sind so verschiedene Wissenssteine und Anker auf anderen Inseln. So Gesteinsbrocken, so bunte, die rumleuchten. Und die sagen dir dann zum Beispiel, hey, so machst du ein Segel oder so kannst du dir irgendwie einen eigenen Nighttisch oder whatever. Also es gibt mega, mega viele Sachen, die du kannst sammeln. Und über so riesige Fresken, die du auf diesen Inseln findest, ist alles sehr, sehr magisch aufgebaut. Merkst du dann auch, hey, mit diesen ganzen Wissenssachen, die ich mir aneigne, kann ich eigene Agrikultur aufbauen. Ich kann irgendwelche Tierchen züchten. Ich kann Pflanzen anbauen. Ich habe ganz viele Möglichkeiten. Das kriege ich dann vorzu so ein bisschen mit, wenn ich überall so ein bisschen rumdrifte. Und zusätzlich zu dieser Aufgabe hat es Inseln, die krank sind. Die sind so mit so einem gelben Schleier versehen. Die haben Pilzinfektionen. Und diese Pilze, die musst du besiegen. Also wenn du gerne so auch ein bisschen battlest und so, du kannst da deine eigenen Waffen bauen und dann auf die Inseln gehen und die Pilze fighten. Und wenn du die bekämpft hast, dann ist die Insel zwar immer noch krank, aber immerhin von den Pilzen weg. Und dann kannst du, wenn du selber dir schon mal so ein Feldforschungsbuch gebaut hast, das musst du auch so über Wissen ein bisschen aneignen, dann findest du raus, was dieser Insel alles noch so fehlt. Du kannst nachschauen, hey, gut, die haben zu wenig Bäume oder die haben zu viele kranke Bäume, die ich fällen muss. Hey, da muss ich irgendwie noch ein Schaf oder einen Alpaka auf die Insel bringen, damit es denen wieder gut geht. Dann kann ich die wieder so ein bisschen aufbauen. Das finde ich so ein mega schöner Teil, wenn du so ein bisschen, ja, du hast die kranke, graue Insel und sobald alles wieder refreshed hast, ist alles wieder grün und grasig und hast so ein bisschen was geleistet. Das finde ich mega herzig aufgebaut. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Hauptkonzept. Also du gehst von Insel zu Insel, du musst natürlich auch dein Schiff so ein bisschen auf Vordermann bringen, dass du weiter fliegen kannst. Also die ganze Karte, die Landkarte ist so riesig und rund und hat so verschiedene Kreise von außen nach innen. Und je weiter innen du in diesem Kreis gehen willst, desto stärker müssen deine Segel sein. Das heisst, du musst zum Beispiel deine Schöfe scheren und mit der Wolle, die du sammelst, musst du Wolle-Segel machen, statt Stoffsegel, die du irgendwie aus Pflanzen oder so zusammengebastelt hast. Also kannst du das so ein bisschen upgraden.
Und das ist Koop, hast du gesagt?
Das ist Koop, genau. Da finde ich nämlich auch einen sehr spannenden Teil. Du kannst zwar gut allein so ein bisschen dagegen fliegen, die Inseln, also die Pilzinfektionen, die du bekämpfen musst, sind natürlich schwieriger dann. Aber du kannst so einen Server starten und dann wie das zweite, dritte bis acht Personen oder so kannst du rumfliegen. indem das dann wie einer hat seine Heimatinsel dort und du kannst dann deine selber dort ausbauen. Also du kannst immer neben die anderen Inseln sitzen und dann miteinander rumfliegen. Macht natürlich sehr, sehr viel mehr Spass. Wir sind jetzt inzwischen sogar das Dritte, wo auf einer Insel einfach alles ein bisschen aufbaut, eine riesige Alpaka-Farm aufgebaut haben und so versuchen, ein bisschen dort die Gegend zu schwirren. Und das ist sehr, sehr gut gemacht. Ist übrigens, da habe ich noch gar nicht gesagt, ist ein Jahr jetzt im Early Access, seit Januar. Und für das finde ich, kannst du schon sehr, sehr viel machen. Also die ganze Story zieht sich eigentlich relativ weit. Ich bin jetzt schon 30 Stunden oder so am Spielen und habe das Gefühl, ich bin immer noch so fast nirgends. Also da kannst du dich recht, recht gut verweilen. Eben auch mit mehreren Leuten. Das funktioniert auch sehr gut. Das ist meistens so, Coop-Sachen sind nicht immer so einfach aufgebaut. Genau.
Cool. Und das wird für welche Plattform?
Genau, das kannst, bis jetzt kannst du es nur auf Steam spielen, seit dem 15. Januar. Ich habe auch einen Artikel dazu verfasst, falls ihr noch mehr Details dazu wollt wissen und wie das alles aussieht. Und falls ihr irgendwie auch Community ein bisschen sucht, um miteinander zu spielen, es macht wirklich sehr viel mehr Spass, weil ich finde, das ist gerade so ein Game, das auch so ein bisschen eher ruhig ist. Also wenn es zwischendrin so ein bisschen Kampfszenen hat, die sind auch relativ kurzwillig. Und da kannst du auch gut ein bisschen miteinander plaudern und so. Wenn du jetzt so Kollegen hast, die zwischen nicht so Kontakt hast, finde ich es ein mega schönes Game.
Du jetzt entschleunigen quasi.
Ja, genau. Und du kannst auch sehr viel aufbauen. Also du hast so einen Baumodus, wo du kannst deine eigene Hütte auf deine Insel bauen und vergrößern und mit Lampen und irgendwelchen Tischen und Stühlen und du kannst dich voll ausleben. Bin noch gespannt, was du noch alles kannst machen, weil eben vorzu gibt es mehr Werkzeuge und Werkbänke und Sachen, wo du kannst nachher deine Insel ein bisschen refreshen.
Das ja, auch schön.
Das klingt doch gut und das klingt nach einem guten Abschluss. Also wenn ihr noch entspannen wollt, gibt es gerade, haben wir heute gerade einen Film und ein Game gehabt und mit dem bedanken wir uns fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Donnerstag. Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao.